Ja, hallo, hier ist der Sportstunde US-Sport-Podcast mit mir, Patrick Hoch, und wie immer mit Mario Bast, und das, obwohl wir eigentlich mal ausschlafen müssten, ne?
Ja, andererseits, Patrick, jetzt beginnt ja demnächst auch wieder die NBA, und dann können wir, ja, ich nehme jetzt mal dein Baseball einfach so als Art Trainingslager, dass wir künftig eher wieder auf viel Schlaf verzichten.
Hast du etwa nicht das erste NBA-Spiel auch geguckt?
Das erste NBA-Spiel? Das ist ja erst heute Nacht, also quasi morgen Nacht.
Ja, also. Das stimmt auch, aber wir kommen nicht mehr zum Schlafen. Wir müssen einfach eine andere Zeitzone finden.
Ja, ich hatte ja eh vor, nach Amerika zu ziehen. Ich habe auch ein entsprechendes Ansinnen an den Präsidenten geschickt, aber ich habe noch keine Antwort bekommen.
You are not orange enough.
ist möglich.
Ja, warum reden wir darüber? Weil die Baseball World Series hat ja Gegner gefunden, und darüber ist eigentlich alles im Gang. Es war ein langes Wochenende, sage ich mal.
Ein langes Wochenende, und es war auch ein Wochenende, wo ich weiß nicht, ob du es quasi über die Distanz hast merken können, ich alle Hüte vor dir gezogen habe, weil du hast ja nicht nur das Ergebnis beim Spiel der Blue Jays gegen Seattle richtig vorausgesagt, du hast auch noch gesagt, wie es entsteht, sagenhaft.
Ja, ich tue tatsächlich nur nicht mit ganz der Dramatik am Ende gerechnet, aber doch. Aber reden wir einfach gleich darüber.
Lass uns drüber reden.
World Series 2025. Der Start der World Series ist für Freitag, den 24. Oktober 2025, angesetzt. Gegenüber stehen sich die Los Angeles Dodgers für die National League und die Toronto Blue Jays als Vertreter der American League. Das Heimrecht, also welche Mannschaft die Spiele 1, 2 und bei Bedarf 6 und 7 zu Hause austrägt, wird nach der üblichen Regel vergeben. Es hat das Team Heimrecht, das in der regulären Saison die bessere Bilanz aufweisen kann. Deshalb haben die Toronto Blue Jays Heimrecht, da sie mit 94-68 den besseren Rekord haben. Die Dodgers haben 93-69. Diese Regel gibt es, seitdem das All-Star-Game 2016 7-7 unentschieden endete. Sollte sich der Tiebreaker, der Swing-Off im All-Star-Game, bewähren, wird wahrscheinlich wieder der Gewinner des All-Star-Games das Heimrecht der World Series bekommen.
Ja, also es war früher tatsächlich mal der Gewinner des All-Star-Games, der mir das Heimrecht kriegt, und dann gab es dieses Unentschieden, wo man so lange ausgewechselt hat, bis man nichts mehr hatte im, ich glaube, 16. Inning oder sowas. Und man dann unentschieden spielt und es halt kein Heimrecht gab, quasi.
Ja, aber ich jetzt mal auf die aktuellen World Series bezogen und auf deinen ganz persönlichen Favoriten. So unrecht ist dir das aktuell aber nicht.
Nee, tatsächlich nicht, weil die Spiele fangen früher an. Also ich kann sie sehen, ohne die ganz dicken Augen zu haben. aber es ist tatsächlich nur ein Spielunterschied. Ich überlege jetzt, ich habe es versucht zu googeln und nicht rausgefunden, was passiert wäre, wenn auch die Dodgers 94 Siege gehabt hätten.
Ja, ich glaube, dann käme dann zuerst einmal, die spielen ja auch in der Regular Season gegeneinander, oder?
Ja, irgendwie 3 Spiele oder so, wer die Serie gewonnen hätte, genau.
Genau, und wenn es ja eine ungerade Anzahl von Spielen ist, hast du ja automatisch einen Sieger. Es sei denn, ja, aber sie stehen im 16. Inning und haben keine Spieler mehr.
Ich glaube aber, dass das in der regulären Saison nicht passieren wird. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit über World Series. Was ist die World Series eigentlich? Hat sich Alice mal gefragt und dann mal losgelegt.
Die World Series ist das Finale der nordamerikanischen Major League Baseball. Und der Name sorgt seit über 100 Jahren für Diskussionen. Denn obwohl es Weltserie heißt, spielen dort nur Teams aus den USA und Kanada. Der Begriff stammt aus dem Jahr 1903. Als die damals noch getrennten Ligen, American League und National League, beschlossen, ihre Meister gegenseitig antreten zu lassen. Der Gewinner sollte den Titel Champion of the World tragen. Das World war also kein geografischer Begriff, sondern ein Ausdruck für den höchsten sportlichen Anspruch, der beste Baseball der Welt. Ein weit verbreiteter Mythos besagt, der Name gehe auf den Sponsor New York World, eine damalige Zeitung, zurück. Das stimmt aber nicht. Die Bezeichnung World Series war schon vorher in Gebrauch, um die besten Teams Amerikas zu krönen. Heute ist die World Series das größte Baseball-Event der Welt und obwohl sie fast ausschließlich nordamerikanisch ist, gilt sie sportlich als Weltmeisterschaft des Baseballs, weil dort schlicht die besten Spieler der Welt antreten. Kurz gesagt, die World Series heißt so, weil sie schon 1903 den weltbesten Baseball küren sollte. Nicht, weil sie global war, sondern weil niemand Baseball besser spielte als die Amerikaner.
Ja, und um eine richtige Weltmeisterschaft am Ende zu haben, hat man ja diesen World Baseball Classic gegründet und bringt ihn immer wieder unregelmäßig hervor, ne?
Ja, aber generell ist es ja so, die Amerikaner haben ja in ihren Sportart, wie ich das mal sage, durchaus auch ja diesen Hang zur Bescheidenheit. Ne? Also der Sieger der NBA ist eigentlich auch der Weltmeister und auch bei dem beim American Football glaube ich nicht, dass die Amerikaner dann sagen, okay, Super Bowl ist jetzt nur auf uns gemünzt. Also wer den Super Bowl gewinnt, ist die beste Footballmannschaft der Welt. Dafür mag ich die Amis, ne? Dass sie so wirklich zurückhaltend und bescheiden in solchen Momenten sind.
Ja, weißt du eigentlich, nachdem wir jetzt so geklärt haben, wie so die World Series heißt, warum die Teilnehmer der World Series so heißen, wie sie heißen?
Du meinst die Dodgers und die Blue Jays?
Genau.
Tatsächlich nein, aber wenn du schon so fragst und wie ich dich kenne, wirst du es mir verraten.
Ja, beziehungsweise Alice wird uns das verraten, denn die hat mal nachgeguckt, was es ist. Und das eine wusste ich, das andere wusste ich nur halb.
Der Name Toronto Blue Jays wurde 1976 gewählt, ein Jahr bevor das Team erstmals in der Major League Baseball antrat. Als Toronto damals ein neues MLB-Team bekam, startete der Besitzer Labatt Breweries einen öffentlichen Wettbewerb, um den Namen zu finden. Über 30.000 Vorschläge gingen ein und Blue Jays setzte sich durch. Der Name hat gleich mehrere Bezüge. Zum einen ist der Blue Jay, also der Blauhäher, ein typischer kanadischer Vogel. Laut, auffällig, selbstbewusst. Zum anderen passte er perfekt zu den Teamfarben Blau und Weiß, die an das Logo von Labatt und später auch an die kanadische Flagge erinnern. Seit dem ersten Spiel 1977 sind die Toronto Blue Jays das einzige MLB-Team mit Sitz in Kanada. Und ihr Name steht heute weltweit für kanadischen Baseball. Kurz gesagt, die Blue Jays tragen den Namen eines stolzen blauen Singvogels. Als Symbol für Kanada, Energie und Teamgeist. Ein Name, der in Toronto längst Kultstatus hat.
So, ein Preisausschreiben quasi hat den Namen fundiert sozusagen. Ist dir denn ein Licht aufgegangen, was vielleicht das andere sein könnte, ob das auch ein Preisausschreiben sein könnte? Weil die Mariners haben tatsächlich auch ihren Namen als Preisausschreiben gekriegt, im gleichen Jahr übrigens wie die Blue Jays.
Also ich habe drüber nachgedacht, aber bei Dodgers ist mir nur der Dodge Charger eingefallen, ein wunderschönes
den amerikanisches Auto. Den gab es damals noch nicht.
Ja, dann muss ich passen.
Der Name Dodgers hat seine Wurzeln nicht in Kalifornien, sondern in Brooklyn, New York, dort, wo das Team ursprünglich herkam. Gegründet wurde die Mannschaft 1883 als Brooklyn Grays. In den Jahrzehnten danach wechselte der Club mehrmals den Namen. Doch ab den 1890er Jahren blieb ein Spitzname hängen. Trolley Dodgers. Übersetzt die Straßenbahnausweicher. Damals war Brooklyn von einem dichten Netz elektrischer Straßenbahnen durchzogen und die Menschen mussten buchstäblich aufpassen, beim Überqueren der Straßen nicht von einer getroffen zu werden. Fans, die auf dem Weg ins Stadion die Schienen kreuzten, wurden daher scherzhaft Trolley Dodgers genannt. Und der Name blieb. Als das Team 1958 nach Los Angeles zog, behielt man den traditionsreichen Namen einfach bei. Aus Respekt vor der Geschichte. So wurde aus den Brooklyn Dodgers die heute weltberühmten Los Angeles Dodgers. Kurz gesagt, der Name Dodgers erinnert an Brooklyns Straßenbahn und an die Menschen, die ihnen ausweichen mussten. Ein Stück New Yorker Stadtgeschichte, das heute in Los Angeles weiterlebt.
Ja, ältere Teams, ältere Geschichten, warum die der Name so ist. Und selten Preisausschreiben oder Wettbewerbe. Wobei, das ist ja bei Namen im Sport wirklich so, die älteren Teams haben allen Grund, warum sie so heißen und eine richtige Story hinter dem Namen. Dann gab es mal so Mitte der 60er bis Mitte der 80er, da gab es dann Preisausschreiben und bla und blüpp. Dann wurde es so, man hat sich Gedanken gemacht und die genannt oder Preisausschreiben, oder?
Ja, ich überlege gerade, wo kommt eigentlich der Begriff Seattle Kraken her?
Seattle Kraken beruht darauf, dass Seattle eine Hafenstadt ist am Pazifik und der Kraken ein mysteriöses Wasserviech ist sozusagen, was in den indianischen Legenden des Pacific Northwest eine wichtige Rolle hat.
Siehst du, ich hatte jetzt gedacht, da geht es bestimmt über einen dieser berühmten amerikanischen Horrorfilme mit einem Riesenkraken. Aber wenn Dodgers, ne, was mit Straßenbahnen zu tun hat, ich werde morgen früh, du weißt ja, ich lebe in Mainz, werde morgen früh direkt mal zu den 05ern gehen und dass sie sich jetzt umbenennen in Mainz Dodgers, weil wir bauen hier gerade unser Straßenbahnnetz weiter aus und dann wird es ja eigentlich ganz gut passen.
Achso, ich dachte, du fragst Hertha BSC Berlin mal, ob sie nicht lieber Berlin S-Bahn-Surfers nennen.
Ach nee. Nee, ich bleib dann lieber hier bei meinen Wurzeln.
Ja. Aber wie gesagt, da trifft Tradition auf neuen Emporkömmling und beide haben mittlerweile ihre Ambition. Die Dodgers wollen weiterhin sagen, wir sind das beste Team der Welt, in Anführungsstrichen. Und die Toronto Blue Jays wollen nicht nur Donald Trump ärgern, was die World Series sowieso schon tut, weil Kalifornien gegen Kanada macht dem Baseball-Fan nicht eine gute Laune, würde ich sagen. Und möchte aber nach 1993 endlich wieder eine World Series nach Kanada holen.
Ja, wenn du mich jetzt so fragen würdest, im Moment so mein Bauchgefühl geht in Richtung Dodgers, weil das muss ich wirklich sagen, was die seit Beginn der Playoffs zeigen, das ist schon beeindruckend. So nach dem Motto, der Meister hat sich ein bisschen geschont während der Regular Season und jetzt lässt er die Muskeln spielen. Also wenn du die Brewers mit 4-0 raushaust, das ist schon nicht schlecht.
Das ist richtig, aber die Brewers auch mal einen Haufen Mist zusammengespielt haben im Halbfinale. Deswegen mal gucken. Ich glaube ja, die Toronto Blue Jays, also ich meine, die haben ja jetzt auch gegen die Mariners, das sagt ja auch überall, stimmt die Presse, in jedem Spiel gab es einen anderen Helden. Es waren nicht nie die Stars, die Held war, die haben immer gute Leistung gebracht, also okay. Aber der Star war, der das Spiel gewonnen hat, waren sie nicht. Und das ist das Gefährliche an ihnen. Da kannst du nicht sagen, wenn wir den neutralisieren, werden wir das Spiel gewinnen. Nein, da gibt es immer noch 8 andere, die das Spiel für dich gewinnen können. Deswegen sind sie für die Dodgers gefährlich, aber tatsächlich sind die Dodgers wahrscheinlich echter Favorit, aber die Toronto Blue Jays haben mit Sicherheit auch Bock, die zu ärgern.
Ja, es gab ja mal, glaube ich, in der Bibel, ne, die Geschichte von David und Goliath. Und wenn wir jetzt einfach einen kleinen blau-weißen Singvogel gegen Straßenbahnen nehmen, dann passt das ja auch.
Mir fällt gerade so ein super Bild ein, das müsste man irgendwie mal irgendwo hinterlegen. Aber egal, es gibt ja auch noch mehr, denn du sagtest es bereits, die Basketballsaison beginnt. Und tut sich einiges kurz vor Beginn.
Los geht's. Mit der NBA startet diese Woche auch die 5. und letzte der großen Profiligen in die Saison. Und geht man von den Ergebnissen der Preseason-Spiele aus, dann sind die Orlando Magic mit den beiden deutschen Brüdern Franz und Moritz Wagner in blendender Verfassung. 4 Spiele, 4 Siege. Da können nur die San Antonio Spurs und die Houston Rockets mithalten, die ebenfalls unbesiegt durch die Vorbereitungsphase gekommen sind. Viel zu tun gibt es noch in Miami. Die Heat verloren alle 6 Spiele. Alles neu machen die Nets. Das vielleicht spannendste Projekt in dieser Saison sind die Brooklyn Nets. Dort blieb kein Stein auf dem anderen. Rebuild der drastischen Art. Im Draft nutzten die Nets all ihre 5 Erstrundenpicks, das gab's noch nie. Und so wundert es kaum, dass sich im aktuellen Kader mit Michael Porter Jr., Haywood Highsmith und Terrence Mann nur 3 Spieler finden, die älter als 26 sind. Jugend forscht im Big Apple. Bei den Buchmachern hat das keinen Eindruck hinterlassen. Dort gelten die Nets als Top-Kandidat für das schlechteste Team der Liga. 2 Jahre on top. Kevin Durant hat für seinen Club, die Houston Rockets, noch nicht ein NBA-Spiel absolviert und trotzdem jetzt schon seinen Vertrag bei der Texanern um weitere 2 Jahre verlängert. Dabei verzichtet Durant sogar auf eine Menge Geld. Statt der maximal möglichen 120 Millionen Dollar kassiert der Korbjäger für seine Unterschrift nur 90 Millionen, bekommt dafür aber eine Spieleroption für das letzte Vertragsjahr. Durant war nach dem Saisonende von Phoenix nach Houston gewechselt und hatte dort ursprünglich nur einen Vertrag für 1 Jahr unterzeichnet.
Ja, Preseason beim Basketball. Da kannst du ja gefühlt so viel Spiel machen, wie du möchtest. Genauso wie im Eishockey. Und deswegen haben 4 Siege meiner Meinung nach gar keinen Wert, genauso wenig wie 6 Niederlagen, wobei 6 Niederlagen in der Preseason schon hart ist.
Ja, aber du weißt, wie es ist. Wir kennen das auch aus dem Fußball. Du machst irgendwelche Vorbereitungsspiele, egal ob gegen unterklassige Gegner oder Top-Gegner. Und daraus basteln dann die Fachleute quasi eine Saisonprognose. Also ich erinnere mich mal dran, um bei dem Spiel von Mainz zu bleiben. Da hatte Mainz 05 in der Vorbereitung mal den FC Liverpool hier mit 5-0 aus dem Stadion geschossen. Alles rund um Mainz träumte schon von der deutschen Meisterschaft. Am Ende stieg man ab. Das ist ja das Schöne an so einer Preseason. Aber wir nehmen es einfach mal positiv, gerade was die beiden Wagner-Brüder angeht. Der eine ist ja noch verletzt. Es wäre natürlich schön, wenn die zumindest in der Saison oben mitspielen können.
Das ist richtig. Werden wir vielleicht, glaube ich, nachher noch zu kommen, wer da oben mitspielen könnte. Aber bei den Nets, wenn man so radikal umbaut, muss man sich echt nicht wundern, wenn man wieder den Erstrunden-Pick hat beim Draft, weil man Letzter wird.
Vielleicht ist es ja das Ziel der Nets, ja, also auch gerade die 3 in Anführungszeichen Erfahrenen, die dieses Team ja dann führen könnten, und die ranken sich auch schon wieder Trade-Gerüchte, also dass man die auch noch loswerden will. Vielleicht denkt man auch mit so einer, Clemens hat es ja schön gesagt, mit so einer Jugendforschtruppe, vielleicht reißen wir da was, so nach dem Motto, wir sind mal der Gegenpol zu den Golden State Warriors, die gefühlt mit einem Bein im Schnitt ja schon im Altersheim stehen. Wir werden sehen. Ich glaube, in dem Fall liegen die Buchmacher zumindest ein bisschen näher an der Geschichte, dass die Nets in diesem Jahr eher nicht um den Titel mitspielen.
Ja, und Kevin Durant baut sich seine Rente in Phoenix.
Also als ich das erste Mal diese Meldung gelesen habe, hat er mir tatsächlich ein bisschen leid getan. Ich meine, verzicht du mal auf 30 Millionen Dollar, ja. Also, und dann habe ich aber in einem Nebensatz in einem anderen Artikel gelesen, dass er, wenn er diesen Vertrag denn dann erfüllt und obwohl er so wenig Geld dafür bekommt, wäre er, was die Gehälter angeht, der bestbezahlte NBA-Profi, den es jemals gab. Und dann konnte ich dann doch sagen, okay, Kevin, ich brauche mir dich keine Sorgen zu machen.
Ja. Aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der kommentiert die NBA, Jakob Lobach. Und der hat mir tatsächlich gesagt, wie denn die NBA-Saison teilweise aussehen könnte. Und ja, die Rentner von Golden State waren auch dabei. Also, die kommende NBA-Saison ist ja erstmal die 80. und damit ein kleines Jubiläum. Und wir wissen tatsächlich nicht, was wir erwarten sollen, weil OKC ist der Meister. Und dann gibt es ungefähr von den 30 Teams, sagen wir mal 22, die gerne Meister werden würden.
Ja, es ist eine Wundertüte in diesem Sommer. OKC geht so ein bisschen vorne weg, schwebt so ein bisschen über allem, aber dahinter auch durch die vielen Verletzungen, die noch so ein bisschen aus der vergangenen Saison übergeblieben sind, auch bei den Top-Mannschaften, ist das Feld wide open, wie man in den USA sagen würde. Also es ist wirklich, wie du gesagt hast, sehr, sehr unberechenbar, sehr spannend, was da in diesem NBA-Jahr auf uns zukommt.
Wie sieht das denn aus? Ich meine, Shai Gilgeous-Alexander ist halt der Faktor gewesen für Oklahoma City. Und solange der fit ist, würde ich sagen, wird er das auch bleiben. Und dann wird er es auch die ganze Saison bleiben und wahrscheinlich auch wieder den Titel holen. Aber viele fragen sich ja, A, wie fit ist der? Und wie viel Bock hat der noch auf Oklahoma City? Weil er mal zwischendurch gesagt hat, ich könnte mir auch vorstellen, woanders zu spielen.
Ja, ich glaube, Oklahoma City ist jetzt vielleicht nicht so der Markt, der ein Renommee hat wie Los Angeles, das ist wie New York. Das ist, auf der anderen Seite hat der in Oklahoma City ein so funktionierendes Gesamtkonstrukt mittlerweile, also unter der Regie von Sam Presti allen voran, wurde da was aufgebaut, was einfach so stichhaltig ist und so gut funktioniert, so gut aufgegangen ist. Und man merkt jetzt, was diese Mannschaft, diese Franchise in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat, wovon sie jetzt profitieren. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du so einen NBA-Titel gewonnen hast, gerade, dann ist es nicht so, dass du dir denkst, da, ich guck mich mal um, sondern ich glaube, der hat schon Bock, das Ding auch zu verteidigen als erste Mannschaft seit ewigen Zeiten mit seinem Team, mit seinen Jungs. Und wann immer man die sieht, sei es in den sozialen Medien, in den Spielen, nach den Spielen, in den Interviews, die Mannschaft wirkt schon wie so ein gutes Kollektiv, von dem er der unbestrittene Anführer ist. Also ich glaube, es gibt reizvolle andere Märkte, aber so schnell geht er da nicht weg, der SGA.
Gab es denn da, ich meine, das ist ja normalerweise nach so Meisterschaften, sei es in der NBA, NHL, Major League Baseball oder so, irgendeine Form von Aderlass. Normalerweise kriegst du ja nicht das Team zu, sag ich mal, 100-99% wieder zusammen. Ist das hier der Fall oder hat man sogar geupgradet?
Also im Grunde ist eigentlich nicht viel passiert bei Oklahoma City. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Alle, die wichtig waren, alle, die eine echte Rolle gespielt haben, sind weiter mit an Bord. Man hat auch niemanden dazugeholt. Es ist im Grunde eine nahezu unveränderte Meistermannschaft, die da in die neue Saison geht. Und das ist natürlich auch ein Argument dafür, dass OKC weiter da vorne weggaloppieren wird, auch in der kommenden Spielzeit.
Okay, gucken wir uns doch mal die 29 anderen Teams quasi an, oder beziehungsweise was es dann noch so gibt. Ich meine, du hast in Los Angeles jetzt Luka Doncic mit seiner ersten kompletten Saison, zumindest auf dem Papier. Wird er das auch machen? Ist die eine Frage. Und B, wird er dann da auch wirklich das valuable asset sein, sozusagen?
Ja, ich glaube, gerade für so einen Spieler wie Luka Doncic, der einfach sehr davon lebt, dass er die Tendenzen seiner Mitspieler kennt, dass er seine Mannschaft kennt, die Plays in- und auswendig kennt, ist so eine Saisonvorbereitung. Ne? Du hast gerade angesprochen, es ist die erste vollständige Saison. Das heißt, du hast auch das erste Mal eine Saisonvorbereitung zusammen absolviert. Ist das super wichtig. Jetzt gab es im Sommer ganz viel Diskussion, wie viele Kilos hat er jetzt ganz genau abgenommen. Er ist wohl schwerer, als er das zu Beginn der letzten Saison war, aber er ist deutlich leichter, als es zum Ende der letzten Saison war. Auch das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Los Angeles, ich glaube, Luka Doncic, der wird abliefern. Der wird meiner Meinung nach ein Jahr spielen, wo er sich endgültig in die MVP-Diskussion reinspielt. Da hat er ja immer so ein bisschen dran gekratzt in den letzten Jahren. Aber darüber hinaus, wenn wir uns LeBron James angucken, der mittlerweile 40 Jahre alt ist, auch mit Wehwehchen in die Saison startet, beziehungsweise gar nicht sofort mit reinstarten kann, weil er verletzt ist. Da ist vieles offen. DeAndre Ayton haben sie geholt, ein Center, der sicherlich ein Upgrade ist zu dem, was sie da zuletzt hatten, aber auch fraglich ist, wie viel der dieser Mannschaft geben kann. Also ich gehe davon aus, dass die Lakers im Titelrennen nicht ganz so viel mitreden werden. Aber Luka Doncic wird anfangen, ich sag mal so, auch derjenige zu werden, auf den man wirklich bauen kann in L.A.
Ich meine, so sind die Lakers ja nicht das einzige, ich sag mal, Rentner-Team sozusagen, was ein bisschen älter ist im Durchschnitt. Da gibt's ja einige. Wird es vielleicht eines dieser Rentner-Teams tatsächlich schaffen, ja, oben mitzuspielen, oder sind die einfach nur nice to have?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, die Clippers, die ja zum Beispiel auch ein bisschen älter sind, da kann ich mir vorstellen, dass sie eine gute Rolle mitspielen werden. Die haben das in der vergangenen Saison schon gezeigt. Wenn Kawhi Leonard fit ist, dann ist mit dieser Mannschaft absolut zu rechnen. Die können ein Wörtchen mitreden. Und das andere, ja, es ist gar nicht mal unbedingt so ein Rentnerteam, aber es wirkt wie ein Rentnerteam, die Philadelphia 76ers. Die sind einfach so oft verletzt, wie man es von Rentnern erwarten würde. Das ist so eine Mannschaft, wo einem so ein bisschen wieder Appetit gemacht wird. Ne? Und die Frage ist, was können denn Embiid, Maxi und George bringen, wenn sie alle zusammen sind? Ich glaube nur, habe die Befürchtung, dass sie ja wenig Spiele alle zusammen machen werden. Also die Mannschaft ist so geprägt durch Verletzungen, und auch wenn sie noch gar nicht so alt ist, macht man sich Sorgen wie bei einer sehr alten Mannschaft, und das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
Und wie sieht's denn mit diesem ewigen Meisterschaftsfavoriten San Antonio aus? Ich meine, Victor Wembanyama kann jetzt in seinem dritten Jahr vielleicht mal einen großen Sprung schaffen, oder doch wieder nicht?
Also ich glaube, der Kollege hat in diesem Sommer nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Also alles das, was man irgendwie so jetzt in der Preseason gesehen hat, was man von ihm auch vor der Preseason, also im Sommer gesehen hat, wirkt wie jemand, der irgendwie sich nicht ausruht auf dem, was er schon an Entwicklung hingelegt hat. Der wirkt ein bisschen massiger, der wirkt so, als ob er seinem Spiel noch so eine brachiale Dimension hinzufügen will, also als ob er auch noch physisch, nicht nur durch seine Länge, sondern auch durch Kraft dominieren will. Und dann hast du ja, eine ganz spannende Mischung dahinter. Also du hast dir mit Dylan Harper jemanden gedraftet, sehr früh, der gut reinpassen könnte in diese Mannschaft. Du hast dir mit Luke Kornet vielleicht den Stil dieser Free Agency gesichert aus Boston. So ein Center, der wahnsinnig unauffällig ist, aber wahnsinnig viele Dinge sehr gut macht. Also das ist spannend. Ich glaube, die werden noch ein bisschen brauchen, um so dieses Podest hochzuklettern und eine richtige Top-Mannschaft zu werden. Aber die werden definitiv den nächsten Schritt machen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es mit den Playoffs klappen wird. Allen voran, weil ich glaube, dass Wembanyama noch mal einen großen Schritt nach vorne machen wird.
Du hast schon angesprochen, die Europameister. Wie sieht's denn mit denen aus? Gibt's da irgendjemand, der vielleicht sich auch zum NBA-Meister krönen könnte, oder sagst du, die können relativ froh sein, wenn sie in den Playoffs sind?
Ja, das ist spannend, ne? Weil wir jetzt so ein bisschen den Blick so rüberschwenken müssen in den Osten. Und es ist ja prinzipiell so, dass der Osten tendenziell nicht ganz das Niveau hat des Westens. In dieser Saison ist es eklatant. Der Unterschied ist riesig. Und trotzdem lohnt es sich hinzugucken. Du hast es schon gesagt, die Europameister, die haben so ein bisschen die Ambition, auch in der NBA jetzt ganz oben anzukommen. Und gerade in Orlando ist natürlich auch was Interessantes passiert über den Sommer. Du hast eine sehr talentierte Mannschaft ja vorher schon gehabt, der du jetzt so ein offensives Puzzlestück hinzugefügt hast in Desmond Bane, den du verpflichtet hast. Der soll so ein bisschen dein Dreier-Trauma aus der vergangenen Saison bewältigen mit seinem Shooting, aber ist auch super Verteidiger. Und ich glaube, dass Orlando im Osten ja ein gutes Wort mitreden wird um die Plätze 1, 2, 3. Da gibt's ein bisschen was an Konkurrenz, also die New York Knicks allen voran zu nennen und die Cleveland Cavaliers, die beide auch schon sehr gute letzte Spielzeiten absolviert haben. Aber ansonsten ist das Rennen offen. Also wenn man so ein bisschen so einen Außenseiter-Pick zumindest auf die NBA Finals setzen möchte und ein bisschen ja sich aus dem Fenster lehnen möchte, wäre Orlando eine gute Möglichkeit. Weil natürlich in den anderen Mannschaften, wenn wir Indiana uns angucken, da fehlt Tyrese Halliburton mit einer gerissenen Achillessehne. In Boston fehlt Jason Tatum mit einer gerissenen Achillessehne, zumindest über weite Strecken der Saison. Und die Celtics haben das genutzt, um ihre Mannschaft mal komplett umzubauen. Also die großen Favoriten aus der letzten Saison, die sind sehr, sehr geschwächt. Und das ist so ein bisschen die Chance für Orlando, da so ein bisschen magisch aufzuspielen in dieser Saison. Ansonsten, Dennis Schröder ist nach Sacramento gewechselt. Der hat keinerlei Chancen auf den NBA-Titel. Ariel Houkporti, kein Europameister. Bei den New York Knicks ambitioniert, genauso wie Isaiah Hartenstein, der hoffentlich in Zukunft für die Nationalmannschaft spielt mit OKC.
Ja, wir haben natürlich noch viel mehr geredet und eine größere Analyse über das anstehende Programm der NBA gemacht. Das alles gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf Sportstunde-Magazin, wie immer.
Ja, und interessant, die Analyse. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist sehr detailliert auf alles eingegangen und ich bin bei ihm. Also habe gerade auch die Zeit nochmal genutzt. Das letzte Mal, dass ein Team seinen Titel hat verteidigen können, ist, glaube ich, jetzt 7 Jahre her. Es müssten die Golden State Warriors gewesen sein. Diese Dynastien hast du nicht mehr. Ich habe aber auch gelesen, gerade die Warriors, die da auch so ein bisschen, wie drückt man das aus, ein wenig mit dem Salary Cap sehr kreativ umgegangen sind, als sie damals Kevin Durant geholt haben. Mhm. Auch das macht die NBA heute nicht mehr mit. Und das macht den US-Sport ja generell so spannend, dass du diese großen Dynastien, wo eine Mannschaft in 10 Jahren 5, 6 Titel holt, die hast du gar nicht mehr. Also der FC Bayern München würde sich in Amerika nicht wohlfühlen.
Nee, das würde tatsächlich nicht funktionieren, weil also selbst in allen anderen Sportarten, ich meine, das heißt nicht überall Salary Cap, das heißt im Baseball Luxussteuer zum Beispiel und im Basketball glaube ich auch, die wird versucht zu umgehen, wo man nur kann. Aber der Knoten um diese Salary Cap wird tatsächlich von Jahr zu Jahr enger. Denn die Löcher zum Umgehen werden immer schwieriger. Also du musst einem Draftpick vertrauen, ihm einen längeren Vertrag geben, um was davon zu haben, um ihn lange zu binden, beziehungsweise auch die Salary Cap zu schonen, weil der ist lange billig. Der wird aber auch schnell teuer, wenn er gut spielt.
Aber das muss ja auch so sein. Also wenn du so etwas wie eine Salary Cap oder eine Luxussteuer einführst, ja, dann sollte sie eigentlich wasserdicht sein. Ich meine, dass du immer kreative Köpfe hast, in Klammern auch sehr kreative Anwälte, die so etwas zu umgehen wissen. Das wird es immer geben. Ja, das gibt's ja auch im normalen Leben. Jemand, der viel Geld hat, hat meist einen guten Steuerberater und weiß, wie er das Finanzamt irgendwie bescheißt. Aber du solltest dann eben auch immer dafür sorgen, dass diese, wie du gesagt hast, diese Löcher kleiner werden. Und das macht man in den USA einfach. Und das macht's auch einfach spannend, dass du eben sagen kannst, okay, da ist eine Mannschaft, die hat super gespielt, sie hat den Titel geholt. Aber ob sie nächstes Jahr nochmal was Ähnliches schafft, ist fraglich.
Genau, dafür müsst ihr dann auch bezahlen, dass ihr gut gespielt habt, so ungefähr. Die Deutschen sind tatsächlich ein großer Faktor geworden in der NBA, denn sie sind irgendwie überall, wo sie spielen, so das Zünglein an der Waage zwischen das Team ist nicht so toll und das Team ist ein Contender. Sehr interessant.
Genau, da kommen wir aber auch nochmal auf die amerikanische Bescheidenheit, die ich vorhin hatte angesprochen habe, nochmal zurück. Ja, und das können wir ja auch sagen, denn lass mich kurz überlegen, welches Team ist denn Welt- und Europameister? Ach, Deutschland. Dass die dann eine Rolle in der besten Basketballliga der Welt spielen, ist großartig, lässt uns auch, glaube ich, schon ein klein bisschen stolz werden. Natürlich drücken wir den Jungs die Daumen und einer hat ja letztes Jahr gerade einen Ring an den Finger gepappt, auch wenn der nicht Europameister geworden ist.
Ja, aber vielleicht wird das beim nächsten Mal und holt sich dann den dritten Titel sozusagen.
Genau, Olympiagold fehlt uns ja auch noch.
Ja. Aber wegen der Deutschen, die sind ein Faktor. Und in der NFL oder im Football wird immer mehr gedeutscht. Und Clemens hat sich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt, was denn die Deutschen im Football so machen, weltweit.
NCAA Alex Honig, Schwäbisch Hall, spielt im College Football für die University of Connecticut Huskies. Er wurde in der Freaks List 2025 genannt. CFL Theodric Hansen spielt weiterhin bei den Toronto Argonauts in der CFL und setzt damit seinen Weg als deutscher Profispieler in kanadischen Football fort. Fabian Weitz ist Linebacker bei den Winnipeg Blue Bombers und zählt zu den aktiven deutschen Global Players. NFL. Aktuelle deutsche NFL-Profis. Jakob Jonsson, Fullback, geboren in Stuttgart, Deutschland. Aktuell bei den Houston Texans unter Vertrag. Amon-Ra St. Brown, Wide Receiver mit deutscher Abstammung, Mutter Deutschland. Aktiv bei den Detroit Lions. David Bader, Defensive Tackle, deutschstämmig. Gelistet bei den Washington Commanders als International Player. Marcel Dabot, Safety, ebenfalls unter deutscher Herkunft. Gelistet bei den Indianapolis Colts. Practice Squad, International Pathway.
Wie man sieht, deutsche Footballspieler werden immer mehr zum Faktor. Auf dem College, Alex Hönig, Honig wird in die Freaks-Liste aufgenommen. Das ist tatsächlich so. Ja, College-Spieler, die noch nicht Senior sind, also im letzten Jahr, aber so gut für ihr Footballteam sind, dass sie da ein Faktor sind. Und Alex Honig scheint da ein richtiger Faktor zu sein. Und er ist entgegen sonstiger Sachen bei Footballspielern aus Deutschland ein Skillplayer, er ist nämlich Tight End.
Also es ist ja, auch wenn die European League of Football jetzt so ein wenig, ich drück's mal nett aus, eine kleine Krise hat, ist ja so, dass Football in Europa extremst boomt und die vielleicht die zwei Länder, wo American Football mittlerweile am größten nach oben strebt, das ist zum einen Österreich, das ist allein von der Größe natürlich eher ein bisschen klar, bisschen bescheidener, und dann eben Deutschland. Und dass sich das jetzt eben auch dadurch zeigt, dass viele junge Deutsche rübergehen, schon in College-Zeiten und dann eventuell auch den Sprung in die NFL schaffen, ist toll. Müssen wir gar nicht drüber reden. Momentan haben wir, sind wir mal ganz ehrlich, mit Amon-Ra St. Brown tatsächlich nur einen Superstar. Allerdings gilt der schon fast als einer der Superstars. Ich find's cool, ich freue mich. Und wenn du die NFL dieses Jahr anguckst, um nochmal bei dem anderen Bild zu bleiben, auch da hat man gesagt, die üblichen Verdächtigen vor der Saison, der Titelverteidiger Philadelphia, die Kansas City Chiefs, dann hatten wir die Baltimore Ravens. Und siehe da, plötzlich findest du ganz andere Mannschaften oben. Und das sind wir wieder bei dem Bild, ne? Es gibt keine Dynastien, aber die Spiele machen einfach Spaß. Und ich habe am Sonntagabend noch kommentiert, New York Giants Zu Gast bei den Denver Broncos. Ich habe schon viele verrückte Spiele gesehen, aber das hat's wirklich getoppt. Also, dass eine Mannschaft mit einem 0-19 ins letzte Quarter geht, dann 33 Punkte macht und trotzdem erst mit der allerletzten Sekunde gewinnt. Wow.
Ja, da war alles drin. Einbruch, Aufholjagd, Gerüttel, alles ist drin im Spiel, ja. Und vielen deutschen Footballern scheint mittlerweile aufzugehen, dass man nicht nur im College eine gutes Vita basteln kann, sondern auch in Kanada. Ich meine, Theodric Hansen, der war ja auch schon mal hier, hat das mehr als andere verstanden. Der bleibt jetzt bei den Toronto Argonauts. Aber Fabian Weitz hat das auch verstanden und ist jetzt bei den Blue Bombers. Und beide gelten da als Stammkräfte, sag ich mal. Und es ist unter deutschen Spielern eher so, nee, aber Kanada habe ich keinen Bock drauf, ist ja ein anderes Spiel. Und da haben wir ja über die Regeländerungen schon geredet. So ein anderes Spiel ist das ja gar nicht mehr.
Genau, wir haben es ja letzte Woche, da haben wir so ein bisschen drüber philosophiert. Ne? Wir haben auch gesagt, es hat ja auch ein bisschen was mit dem Concussion-Protokoll zu tun. Also die rennen jetzt nicht mehr so häufig gegen den Pfosten. Spaß beiseite. Es nähert sich so ein bisschen an und natürlich bist du, wenn du mal in Kanada bist, ist der Weg natürlich tatsächlich, also rein geografisch, auch ein bisschen kürzer. Das gilt nicht nur für dich, falls du doch den Sprung in die NFL schaffst, sondern natürlich auch für die Scouts. Und du hast gesagt, das macht sich bei den Deutschen jetzt einfach, spricht sich das rum. Und das ist noch so ein Einfallstor in die NFL.
Ja, du kannst dir die Spieler auch vor allen Dingen vor der NFL-Saison schon mal angucken.
Genau.
In Kanada, denn die spielen ja im Sommer mehr oder weniger. Und dann sagen, pass mal auf, hast nicht Lust, zur NFL zu kommen im Herbst.
Ja, und nochmal ganz böse jetzt gesagt, ne, diese Möglichkeit, dass du als amerikanischer Scout dann sagst, ich gucke mir die vor der NFL-Saison an, die versucht sich ja gerade die European League of Football wieder zu nehmen.
Ja, leider Gottes. Aber wir schon bei deutschen Spielern sind und da heute auch unseren Fokus so ein bisschen drauf legen zu den Ereignissen überhaupt in den Ligen. Wir haben da einiges auch in der NHL gefunden.
Zwangspause für Nico Sturm. Die Minnesota Wild müssen rund 2 Monate auf ihren deutschen Stürmer Nico Sturm verzichten. Sturm hatte sich im Training am Rücken verletzt. Das Ganze sah zuerst recht harmlos aus. Sturm konnte zurück aufs Eis und wurde anschließend noch bei einem Testspiel eingesetzt. Jetzt aber die Kehrtwende und das wochenlange Aus. Wildcoach John Hines befürchtet sogar, Sturm könne operiert werden. Ein Rekord zum Vergessen. Die New York Rangers haben einen neuen NHL-Rekord aufgestellt, aber einen, auf den die Franchise sicher verzichten könnte. Nicht nur, dass die Rangers die ersten 3 Spiele im heimischen Madison Square Garden verloren haben, sie schafften es dabei nicht einmal, ein einziges Tor zu erzielen. 3 Heimniederlagen zum Saisonstart ohne einen eigenen Treffer, das gab's in der langen NHL-Historie tatsächlich noch nie. Nur noch 2. Die ersten 4 Saisonspiele blieb Alex Ovechkin torlos. Eine ellenlange Zeit für den erfolgsverwöhnten Superstar der Washington Capitals. Beim 5:1 Kantersieg seines Teams gegen die Minnesota Wild aber konnte Ovechkin endlich wieder jubeln. Sein Tor zu Beginn des dritten Drittels war nicht nur das vorentscheidende 3:1 und sein erstes Saisontor, es war auch Ovechkins 898. Treffer in einem Spiel der regulären Saison. Damit fehlen dem Rekordtorjäger nur noch 2 Buden zum magischen 900.
Ja, Nico Sturm. Also so Rückenverletzung ist gerade beim Eishockey etwas, was da öfters vorkommt. Wenn es dann aber so ist, dass du erstmal topfit bist und dann sagst, nee, doch, geht nicht mehr, dann ist das schon angsteinflößend, sag ich mal, weil das kann so ziemlich alles sein. Da scheint nämlich dann irgendwas an den Nerven nicht zu klappen. Und das ist meistens erst operativ behebbar.
Ja, was für ihn natürlich ein absoluter Rückschlag wäre. Er kam ja als 2-maliger Stanley Cup-Sieger, wobei er im letzten Jahr mehr so die Zuschauerrolle innehatte. Er ist ein wirklich guter Mittelstürmer und wollte da jetzt nochmal persönlich einfach durchstarten. Drücken wir ihm die Daumen, dass es bei diesen 2 Monaten bleibt, weil 2 Monate sind bei einer ja brutal langen NHL-Saison natürlich jetzt erstmal nicht so schlimm. Er muss halt nur wieder fit werden. Aber irgendwie im Moment ist auch der Nachname so ein bisschen negativ behaftet. Er hat ja einen berühmten Namensvetter namens Marco Sturm, der als Trainer jetzt aktiv ist und der mit den Boston Bruins ja zu einem Höhenflug ansetzte. 3 Spiele, 3 Siege. Seitdem gab es aber immer nur zwischen die Hörner. Und auch Leon Dreiseitel, um mal bei den Deutschen zu bleiben, mit den Edmonton Oilers, hat jetzt nicht gerade den perfekten Saisonstart hingelegt.
Nee, tatsächlich sind das sehr viele Rumpelstarts in der NHL von sehr vielen eigentlich Contender-Teams, sage ich mal. Und die Rangers gehören ja irgendwie immer auch dazu, weil es sind die Rangers, die sind Teil der Original Six. Aber so ein Rumpelstart nennt man schon eher freien Fall, würde ich sagen. Also einen NHL-Rekord in Sachen Negativbilanz auf den ersten Metern aufzustellen, möchte keiner, oder?
Ja, normalerweise sagen die Amerikaner ja immer, Hauptsache ein Rekord, ne? Also irgendwo wirst du dann in den Schlagzeilen auch genannt, aber den brauchst du gar nicht. Vor allem, du hast gesagt, ne, Original Six, deine Heimspielstätte ist nicht irgendein Stadion, es ist der berühmte Madison Square Garden. Und da trittst du an und kriegst jedes Mal einen zwischen die Mütze, auf die Mütze und schießt dabei nicht mal ein Tor. Ich glaube tatsächlich, auf das hätten die Rangers wirklich gerne verzichtet.
Vor allen Dingen, wenn du einen Kader hast, der sich liest wie das Who des Eishockeys, dann ist das hart.
Ja, wobei man da einfach sagen muss, das hat ja so ein bisschen Tradition in New York, ne, dass du immer in egal welcher Sportart Mannschaften hast, die entweder viel Geld kosten oder die als Favorit gehandelt werden. Aber einen Titel, den wollen sie im Big Apple nicht mehr haben.
Nee,
es ist ja bezeichnend, wenn du sagst, ne, so das Auffälligste in diesem Jahr bislang, wenn du sagst New York und Titel, war das, wenn Las Vegas in der WNBA, wenn die Aces der Meistertitel werden, dann bekommt die Freiheitsstatue, die vor dem Hotel New York steht, das Trikot angezogen.
Also, ja, tatsächlich hast du im Moment das Problem, dass du, wenn du dir die New Yorker Sportlandschaft anguckst, das Einzige, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt sogar ein bisschen drauf stolz sein, sind bezeichnenderweise die New York Giants. Und die sind schlecht.
Ja, und selbst bei denen, wo du jetzt, ne, ich sag nochmal Stichwort Broncos, gedacht hast, Mensch, und sie haben, das muss man wirklich sagen, sie haben drei Viertel überragenden Football gespielt. Alles richtig gemacht, defensiv stabil, sehr diszipliniert, um dann im vierten Viertel wieder alles wegzuschmeißen. Aber das ist so ein bisschen New York, ne? Also du kürst dich zum Favoriten, du spielst lange vorne mit, um dann zu sagen, gute Nacht. Bleiben wir bei den Brooklyn Nets. Vielleicht ist es da ja mal genau andersrum. Gebucht bei den Buchmachern als schlechtestes Team. Komm, holen den Titel, ha?
Huh? Worst to best season, ja.
Ja.
So, Alex Ovechkin, von wegen worst to best. Also nein, ist Nani wirklich schlecht, aber man hatte so das Gefühl, der alte Mann ist fett und satt und hat keinen Bock mehr. Weil er kam irgendwie, kriegte den Puck nicht ins Tor. Und das so kurz vor Schluss. Und dann klingelte es wieder. War das einfach nur ein langsamer Start oder zeichnen sich die ersten Alterszeichen ab?
Naja, also sind wir ehrlich, ne? Wenn man nicht irgendwann, wobei jetzt du als Gegenbeispiel natürlich LeBron James nennen könntest, aber wenn man bei einem 40-Jährigen dann nicht irgendwann mal feststellt, er ist nicht mehr so spritzig, er ist auch nicht mehr auf die Distanz so erfolgreich wie vielleicht noch mit 25, dann müssten wir uns ja alle mal Gedanken machen, was die biologische Uhr mit uns so anfängt, ne? Aber er hat ja letztes Jahr etwas geschafft, wo man Jahrzehnte gedacht hat, das wird nie jemand schaffen, nämlich den Rekord, was Tore in der regulären Saison angeht, von Wayne Gretzky zu brechen, dass er da vielleicht mal so vom Kopf gesagt hat, 2% weniger, aber jetzt fehlen ihm noch 2 zu 900, die wird er auf jeden Fall noch machen und wir haben das letzte Mal schon irgendwann drüber gesprochen, vielleicht schielt er ja doch noch ein bisschen auf die 1000, also letzte Saison, glaube ich, hat er 44 Tore gemacht, würde er das heute wiederholen, könnte man mit ein bisschen
2,5 Saisons.
Und zuzutrauen ist ihm das.
Das ist ihm durchaus zuzutrauen, aber das Problem ist tatsächlich, weil er hat ja so einen Hotspot, von dem er aus mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit trifft. Das ist vom Tor aus gesehen rechts am Bullikreis. Von da aus Schlagschuss und das Ding ist relativ sicher drin. Das hat aber jetzt auch nicht geklappt. Das hat lang gedauert und das eine Tor fiel auch nicht von da.
Naja, vielleicht hat ihm ein Trainer mal gesagt, komm, du musst dich jetzt auch in deinem hohen Alter nochmal umstellen. Also erinnere dich mal beim Golfen an Martin Keimer, der hat auch jahrelang ganz vorne mitgespielt, bis ihm irgendjemand gesagt hat, du musst mal vom Draw auf den Fade umswitchen oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr. Und danach war der Mann eigentlich golftechnisch tot. Ja, ich glaube einfach, dass und nochmal, er ist 40. Die NHL-Saison ist immer lang. Dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen länger, um wieder in die Gänge zu kommen. Lass uns so in 2 Wochen nochmal drüber sprechen, was Ovechkin da macht.
Genau. Apropos Hotspot. Den gibt's beim Fußball nicht wirklich, aber mir fiel keine bessere Überleitung an. Die Major League Soccer hat ihre Playoffs fertiggestellt, sozusagen. Es steht jetzt fest, wer gegen wen spielt. Und da spielt jetzt als erstes die Wildcard-Spiele gegeneinander. Und das ist Chicago Fire gegen Orlando City und die Portland Timbers, quasi ein traditionelles Spitzenteam, gegen Real Salt Lake. So, was sind denn deiner Meinung da die Tipps? Also Chicago Fire hört sich, ehemaliger Schweinsteiger-Club, hört sich gut an, dass die weiterkommen. Und Portland Timbers wundert mich, dass sie nur in der Wildcard gelandet sind. Sollte eigentlich auch weiterkommen, oder?
Ja, aber das Schöne an Playoffs ist immer, ne? Und jetzt spielen wir den Ball nochmal zurück in Richtung Major League Baseball. Wenn du das so sehen würdest, hättest du auch sagen müssen, okay, die Brewers mit Abstand das beste Team in der Regular Season und der amtierende Meister eher so ein bisschen am Schwächeln. Playoffs ist immer ein bisschen Tagesform. Ich zahle dafür auch gerne 5 Euro ins Phrasenschwein. Und natürlich musst du bei Playoffs, wenn du nur eine bestimmte Anzahl von Spielen hast, auch immer mal gucken, was machen deine Stars? Gibt es da Verletzungen? Und auch beim Fußball, zumindest in den USA, gibt es auch einige Herren, die vom Alter her eher so schon ein bisschen in Richtung Retirement gucken können. Wir legen es einfach mal offen hin. Und wir schauen ja auch, Stichwort Deutsche, natürlich auch in diesem Falle, das muss dich ja freuen, in erster Linie mal nach Kanada.
Ja, denn da spielen Deutsche. Und Clemens hat sich auch mal damit beschäftigt, welche Deutschen spielen überhaupt in der Major League Soccer und haben Chancen, in den Playoffs überhaupt was zu reißen.
Folgende deutsche Spieler mit ihren Teams sind in den Playoffs: Hani Mukhtar, Nashville SC, Kai Wagner, Philadelphia Union, Sebastian Schonlau und Thomas Müller, Vancouver Whitecaps FC. Thomas Müller wird sich in einer Best-of-Three-Serie gegen den FC Dallas beweisen müssen. In 34 Aufeinandertreffen gab es 12 Siege für Vancouver und 13 für Dallas. 9-mal trennte man sich unentschieden. Insgesamt fielen dabei 83 Tore, 43 für Vancouver und 40 für Dallas. Die letzten Spiele endeten in Dallas 0:1 für Vancouver und in Vancouver 2:1 für Dallas. Hani Mukhtar muss gegen Lionel Messi und den Miami FC ran und Kai Wagner muss noch auf seine Gegner aus dem Wildcard-Spiel warten.
Ja, Vancouver in der ersten Runde gegen Dallas und ein von den Statistiken her engeres Spiel kann man sich kaum vorstellen, oder?
Ja, aber auch da, wenn du einfach nur mal jetzt den aktuellen Blick auf die Abschlusstabelle nimmst, musst du sagen, okay, gut, das ist eine eindeutige Sache. Ja, Vancouver als Tabellenzweiter punktgleich mit dem Spitzenreiter ins Ziel gegangen und Dallas sogar mit einer Negativbilanz, also mehr Spiele verloren als gewonnen. Aber erstens Tagesform, zweitens Verletzungen und drittens, ja, Historie und enge Kisten spielen natürlich immer auch so ein bisschen in den Hinterköpfen mit. Also es wird spannend sein, aber ich setze auf den Müller-Faktor.
Ja, du hast vor allen Dingen mit der Saisonbilanz gegeneinander natürlich auch keine Entscheidungshilfe, denn beide haben das Auswärtsspiel gewonnen.
Soll ich noch was dazu sagen? Ich sage nur Stichwort Blue Jays in Seattle. Also ja. Das ist dann einfach mal so, ne? Also man kann es nicht erklären, ja, aber ich bleib dabei. Für mich ist der Faktor Müller entscheidend und ich glaube, dass auf der anderen Seite Hani Mukhtar eher ein Problem hat, weiterzukommen, weil Lionel Messi ist Lionel Messi.
Also ich glaube auch, dass die sich nicht auf 3 Spiele einigen mit Inter Miami, sondern dass das sang- und klanglos in 2 Spielen durch ist gegen Nashville. Ja, und Kai Wagner muss ein bisschen warten, ob man gegen ein Team aus Florida oder Chicago spielt.
Ja, ich glaube, da ist es dann eher die Frage, welche Stadt möchte sich Kai Wagner nochmal anschauen. Er wird sich ein bisschen gedulden müssen. Ich glaube, dass er sich ganz entspannt zurücklehnt und dass die Spiele dann auch schaut. Und dann werden wir auch nächste Woche ein bisschen darüber reden können.
Ja, aber tatsächlich ist ja auch, wenn man sich das Bracket, wie man es nennt, anguckt in den Playoffs, ist meiner Meinung nach ja auch der Osten, wo Miami bei ist, tatsächlich das einfachere und weniger prestigewürdige Teil des Brackets, denn gucken wir mal in den Westen. Minnesota gegen Seattle, LA gegen Austin, Vancouver gegen Dallas. Das sind alles Knaller. Das sind Spiele, die guckst du dir an. Nur von den Namen her. Und die haben wir im Osten halt nicht.
Dafür hast du dann im Osten eben Lionel Messi, der alles überstrahlt. Am Ende ist es ja, das ist ja das Schöne, ne? Du weißt, es wird nur eine Mannschaft aus der Western Conference im Finale stehen und auf der anderen Seite eben eine aus der Eastern. Und wenn dann die Eastern Conference Mannschaft gewinnt, dann wird jeder sagen, ja, das war aber dann doch die stärkere Liga. Also,
ja, also wir werden es mal sehen. Genau. Am Mittwoch spielen im Wildcard-Spiel die Chicago Fire gegen die Orlando City FC, Portland Timbers gegen Real Salt Lake. Und das ist nur ein Spiel. Also ein Spiel und der Winner kommt weiter, um dann in der ersten Runde Best of Three zu spielen. Um dann, und das ist jetzt kurios für ein amerikanisches Playoff-System, geht's im einfachen K.O.-System weiter. Dann ist immer Winner takes all bis zum MLS Cup und da hat das Heimrecht die über die Saison bessere Mannschaft und deswegen steht noch nicht fest, wo das Finale ist.
So ist das. Und wie heißt das dann bei solchen Einspielserien, das so das berühmte Do-or-Die-Spiel, ne? Also ich finde es lustig, dass du einmal so zwischendrin mal so ein Best of Three machst, so nach dem Motto, komm, in der ersten Runde wollen wir sie alle noch ein bisschen kicken sehen, hinterher werden die älteren Herren müde, dann machen wir nur noch ein Spiel.
Ja, irgendwie ganz komisch. Aber Alice hat sich mal damit auseinandergesetzt, woher Playoffs eigentlich kommen.
Der Begriff Playoffs stammt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Profisport und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Ausscheidungsspiele. Auch das Spielen, um etwas ab- oder auszuspielen. Die Idee entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, als Sportligen immer größer wurden und man einen fairen Weg suchte, um am Ende der Saison den Meister zu ermitteln. Statt nur die Tabelle zählen zu lassen, sollten die besten Teams der regulären Saison gegeneinander antreten, um in einer K.O.-Runde den Champion zu bestimmen. Die ersten Playoffs gab es im Baseball. Dort trafen schon 1903 die Sieger der beiden großen Ligen in der World Series aufeinander. Später übernahmen auch Football, Basketball, Eishockey und Soccer dieses Format. Heute sind Playoffs das Herzstück des US-Sports. Sie bringen Spannung, Dramatik und klare Entscheidungen. Der Begriff hat sich längst weltweit verbreitet. Von der NHL bis zur Fußball-Bundesliga, wenn es um Aufstieg, Abstieg oder Meisterschaft geht.
Ja, Playoffs, auch eine der Sachen, die aus dem Baseball kommen. Und ja, ein Siegeszug weltweit tatsächlich angetreten haben. In nach oben oder nach unten ist eigentlich egal, aber eine Entscheidungshilfe für viele Ligen. Und warum nicht? Also wir haben beim US-Sport zumindest Spaß daran. Weil es, ja, ich gebe zu, so eine Saison wird künstlich lang dadurch, aber dann auch am Ende echt spannend.
Ja, und es gibt ja durchaus Experten, die jetzt zum Beispiel auch in der Bundesliga sagen, ne, die Bayern aus den letzten 12 Jahren, glaube ich, 11-mal Meister, das ist langweilig. Ich kann das sogar nachvollziehen, obwohl ich Bayern-Fan bin und natürlich dankbar bin, wenn sie immer den Pott nach oben halten oder die Schale in dem Fall. Und dann einfach sagen, nee, lass uns doch eine Playoff-Serie machen. Und im Grunde genommen ist das ja auch was durchaus Faires. Die bessere Mannschaft hat entweder, wenn es über mehrere Spiele geht, in einem entscheidenden Spiel das Heimrecht oder wenn es dann nur einem Spiel geht, das Heimrecht, haben also den Vorteil. Die Traditionalisten sagen ja, aber wenn es dann blöd läuft, hast du als die bessere Mannschaft da gerade Verletzungsprobleme oder, kommt ja auch dazu, zumindest beim Fußball, ne, Sperren. Man kann wie immer zwei Seiten pro Medaille finden, wenn man sie sucht. Aber du hast natürlich recht. Playoffs machen die Saison ein bisschen länger und sie machen es richtig geil spannend.
Ja, weil das andere ist ja nur Vorspiel.
Ja.
Vorgeplänkel. Da wird sich eine Position gebracht und ja, wenn du dann die Position verpasst, dann siehst du aus wie die New York Yankees dieses Jahr.
Ja.
Und das darfst mal kurz sang- und klanglos das Segel streichen. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder beim US-Sport-Podcast und wir werden jetzt öfters den Fokus auf die deutschen Sportler in den Ligen legen, denn Eigentlich interessiert es auch nicht, was ein Typ aus Hackensack macht, oder?
Ach, das kommt immer drauf an. Wenn du natürlich völlig bekloppt bist, ja. Aber natürlich wollen wir einfach auch gucken, was machen unsere Jungs und auch Mädels. Das haben wir auch in der WNBA immer gemacht, dass wir schon genau geguckt haben, was unsere Spielerinnen da so fabrizieren. Wenn es halt blöd läuft, ne, wie hast du gesagt, sich in Position bringen oder in den Playoffs früh die Segel streichen, können wir irgendwann nicht mehr für die Deutschen reden. Aber im Moment spielen sie überall mit. In der NBA fangen sie jetzt erst an. Wir werden viel Spaß haben.
Ja, dann sage ich mal, bis nächste Woche und ich beziehe mir mal mein Nachtlager für erst die NBA und dann die World Series.
So ist es. Und wenn du dann noch irgendwo Zeit hast oder keine Lust zu schlafen, gibt's ja auch noch die NHL. Also am Wochenende NFL. Langweilig wird uns nicht. Es wird uns halt ein bisschen an Schlaf fehlen.
Ja, also wie nennt man die Kreatur, die immer nur nachts lebt? Mit den langen Zähnen und die allergisch
gegen Sonnenlicht ist. Ja, warte mal, lass mich kurz drüber nachdenken. Warte, ich hab's, die nennt man Olli.
Ja, ich werde dich mal schön grüßen mit einer Taschenlampe.
So ist es. Denk an den Flock.
Bis nächste Woche.
Genau. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.